Ja, erstmal vielen Dank, Jan, für den Einstieg zum Thema. Krisen haben unterschiedliche Ursachen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Ursachen uns anschauen, weil es dann auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Es gibt zum Beispiel Krisen vor neuen Lebensphasen, da können wir eigentlich überhaupt nichts ändern, die kommen einfach. Es sind so Lebensphasen, wo wir herausgefordert sind, etwas loszulassen und auch etwas Neues zu wagen. Zum Beispiel die Pubertät ist so eine klassische Krise. Ich habe noch vor einiger Zeit meine Tochter gefragt, ob sie die Pubertät als Krise empfunden hat. Dann hat sie gesagt, nö. Also schloss ich daraus, dass es doch nur eine Krise der Eltern ist und nicht die der Kinder. Es gibt dann so eine Krise um die 30 rum, wo man sich fragt, wo geht es eigentlich hin in meinem Leben? Man hat vielleicht eine Ausbildung gemacht oder studiert, war vielleicht mal im Ausland. Aber jetzt kommt ein Punkt, wo man sich entscheiden muss, wie es eigentlich im Leben weitergehen soll. Will ich Karriere machen, Partnerschaft oder beides? Manchmal eine schwierige Situation. Wir kennen die klassische Midlife-Krise in der Mitte des Lebens. Man hat viel für die Familie getan, investiert, hart gearbeitet. Dann sind die Kinder aus dem Haus und plötzlich tauchen Gefühle auf, die man vorher gar nicht kannte. Es wird einem alles zu viel. Man stellt sich die Frage wieder nach dem Sinn des Ganzen. Das ist so die typische Midlife-Krise. Und dann gibt es natürlich auch die Krise im Alter, wenn es darum geht, loszulassen. Das ist auch nicht leicht, die Verantwortung in die Hände Jüngerer zu geben, zu akzeptieren, dass sie es besser machen als man selbst, seine eigenen Grenzen, gesundheitliche Grenzen, andere Grenzen, kräftemäßig einzugestehen und loszulassen. Und dann natürlich auch der Tod als letzte große Krise, wo es auch nochmal sehr um das Loslassen geht. Das gehört zu unserem Leben dazu. Deswegen hätte ich mich mit der Frau gerne mal unterhalten, die gesagt hat, sie kennt keine Krisen. Klar, wir erleben das alle unterschiedlich, aber das sind ganz normale Lebensphasen, wo es darum geht, klaren Kopf zu bewahren. Und was da hilft, ist sicherlich eine gute Perspektive für die Zukunft zu haben und optimistisch zu sein. Dann gibt es aber auch Krisen durch besondere Lebensumstände. Und das kennen wir vielleicht auch. Krankheit, ganz unerwartet, schwere Krankheit, Tod eines Angehörigen oder eine Scheidung oder Arbeitslosigkeit plötzlich oder Mobbing, wie wir eben gehört haben, wo so etwas in unser Leben hineinkommt, was wir überhaupt nicht einordnen können. Das sind oft Situationen, wo Menschen wirklich verzweifeln, wo sie verzagen, wo sie sich grundsätzliche Fragen stellen, wieso eigentlich ich, warum passiert das mir? Und das ist sehr schwer in so einer Situation. Da kann man wirklich so verbittern. Ja? Da gibt es sicherlich die einen, die kämpfen, aber auch die anderen, die irgendwie den Kopf in den Sand stecken. In solchen schwierigen Lebenssituationen ist ein stabiles Umfeld total wichtig, was nicht alle haben. Es ist total wichtig, Familie zu haben oder wenn man keine Familie hat, Freunde zu haben, die einen da stützen und begleiten, wenn so etwas Schwieriges in unser Leben hineinkommt. Und dann gibt es auch selbst verursachte Krisen. Ich sage mal, das sind so hausgemachte Krisen, so Lebensstilkrisen, wo wir bestimmte Regeln nicht einhalten. Zum Beispiel Thema Gesundheit, uns falsch ernähren, uns nicht bewegen und so weiter. Oder zu viel arbeiten, keine Ruhepausen gönnen, wo wir einfach krank werden aufgrund unseres Lebensstils. Oder auch Beziehungskrisen oder auch die ganze Suchtproblematik, wo wir merken, unser Verhalten führt uns eigentlich in die Sackgasse. Wir sind selber schuld. Und da ist es wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, dass wir uns wieder ganz bewusst, und vielleicht ist das heute Morgen auch für Sie wichtig, dass wir uns ganz bewusst wieder auf die Fahrerseite unseres Lebens setzen und das Steuer in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, soweit das möglich ist. Und wenn wir merken, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir das nicht schaffen, und es gibt so Situationen, da sind wir einfach so weit in der Sackgasse drin, dass wir da alleine nicht mehr rauskommen, dass wir dann bereit sind, Hilfe anzunehmen. Es gibt fast immer Hilfe, aber man muss bereit sein, man muss diese Demut mitbringen, zu sagen, ich brauche Hilfe, bitte helf mir, ich komme da alleine nicht raus. Ich möchte über vier Aspekte heute Morgen sprechen zum Thema Krisen, die ich aus der Bibel beziehe. wie aus Krisen Chancen werden. Und ich habe einen Text dabei zu dem ersten Punkt, dass Krisen zu unserem Leben dazugehören. Mir fiel ein Text aus dem Alten Testament, aus der Weisheitsliteratur ein bei der Vorbereitung. Der kam mir immer wieder in den Sinn. Der steht in Prediger 3. Und wir lesen hier vorne mal so einige Ausschnitte daraus. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreisen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Und behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Auch die Krise hat in unserem Leben seine Zeit, ihre Zeit. Wenn man das mal genauer anschaut, dann sieht man, das sind alles Aspekte von Krisen. Die Krise darf sein, sie gehört zu unserem Leben dazu, aber auch ein Neuanfang ist möglich. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob wir den Krisen unseres Lebens auch etwas Positives abgewinnen können. Sind wir zum Beispiel in der Lage, sie in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen? Menschen, die dazu in der Lage sind, können damit oft besser umgehen. Und durch den Glauben an Gott haben wir die Möglichkeit einer größeren Perspektive. Wir können zu einer Neubewertung der Krise in unserem Leben kommen. Ich dachte da an den König David, der ja auch alle Krisen durchlebt hat, die man sich so vorstellen kann. Familienkrise, Ehekrise, richtig dicke Ehekrisen, Regierungskrise, Glaubenskrise. Er hat alles durchlebt. Und dieser David sagt, Gott, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Mein Leben steht in deinen Händen. Meine Zukunft steht in deinen Händen. Dieser Gedanke ist mir auch in einer persönlichen Krise sehr wichtig geworden. Ich habe verstanden, wenn ich daran glauben darf, dass Gott in der Krise bei mir am Werk ist, dann verliert sie für mich ihre Bedrohlichkeit. Dann darf ich zu diesem Vertrauen kommen, dass Gott etwas damit bezweckt, dass Gott an mir handelt. Das ist nicht unbedingt logisch, aber das darf ich im Glauben fassen, im Vertrauen auf Gott. Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Der zweite Punkt, Krisen verändern uns und sie fordern uns zur Veränderung heraus. Ich habe einen Freund, der durch eine berufliche Krise aus der Trägheit und Gleichgültigkeit herausgekommen ist und bei dem ganz neue Kraftreserven geweckt wurden. Da wurde neue Lebensenergie freigesetzt. Und wir kennen das vielleicht auch, dass wir sagen, zurückblickend, das war eine schwere Zeit und ich möchte das eigentlich nicht mehr erleben. Aber auf der anderen Seite möchte ich es auch nicht missen, weil ich durch diese Krise etwas erfahren habe, was heute total wertvoll ist für mein Leben. Mir ist meine Partnerschaft wieder total wichtig geworden. Ich merke, ich brauche Zeit oder für meine Kinder oder Freunde sind mir wichtig geworden. Ich bin mir wieder wichtig geworden oder auch ich bin mir nicht mehr so wichtig, wie ich mir vorher war. Was auch immer diese Krise bewirkt hat, es geschieht eine Veränderung. Und viele sagen auch, dass sie durch eine Krise zum Glauben an Gott gekommen sind. Es gibt da nicht unbedingt eine Statistik für, aber ich erlebe das sehr oft, dass Leute sagen, dass sie in einer Krise nach Gott gefragt haben und zum Glauben an Gott gekommen sind. Einer unserer bekanntesten deutschen Dichter, Hermann Hesse, hat gesagt, die Verzweiflung schickt uns Gott nicht, um uns zu töten. Er schickt sie uns, um neues Leben in uns zu erwecken. Die Verzweiflung schickt uns Gott nicht, um uns zu töten, sondern um neues Leben in uns zu erwecken. Die Bibel hat dieses wunderschöne Bild vom Töpfer und vom Ton. Also Gott, unser Schöpfer, ist der Töpfer und wir sind der Ton. Wir sind seiner Hände Werk. Und ich habe mir sagen lassen, dass es früher, als das noch so manuell geschah, das Wichtigste für einen Töpfer war, den Tonklumpen auf der Tonscheibe zu zentrieren. Das war absolut wichtig, sonst konnte kein vernünftiges Gefäß daraus werden. Ja, es hat nicht funktioniert. Also dieser Tonklumpen muss auf der Tonscheibe zentriert werden. Und es ist gerade so, wenn wir das Werk Gottes sind, dass Gott auch Krisen in unserem Leben benutzt, um uns zu zentrieren, um unser Leben neu auszurichten, damit etwas Wunderschönes daraus werden kann. Und was wunderschön ist, da hat Gott oft eine andere Meinung dazu, als wir das vielleicht so landläufig haben. Vielleicht ein Leben ohne große Probleme und Schwierigkeiten. Gott nutzt diese Dinge in unserem Leben, wo wir so den Eindruck haben, wir gehen durchs Feuer, wo er uns aber erstmal ausrichtet und neu zentriert und auf ihn hin ausrichtet. Der dritte Punkt, bewältigte Krisen machen uns stark. Wir kennen das aus der Natur. Wenn wir es nicht besser wüssten, würden wir im Herbst glauben, dass der Wald stirbt. Aber wir wissen, dass die Energie in die Wurzeln geht und dass er dann im nächsten Frühjahr umso stärker wieder zurückkommt. Wir kennen das vielleicht von dem Getreidehalm und wir staunen, warum so ein dünner Halm so eine schwere Frucht tragen kann. Und wir wissen, dass es an den Wachstumsknoten liegt, die so ein Halm hat. Jetzt wachsen diese Wachstumsknoten aber nicht alle 20 Zentimeter, sondern sie wachsen tatsächlich nur in kalten Reifnächten. Also erst wenn so ein Halm, so eine Frucht, so eine Krise durchlebt hat, kommt so ein Wachstumsknoten zustande. Je mehr kalte Reifnächte, umso mehr Wachstumsknoten, umso stabiler ist dieser Halm, umso größer kann die Frucht werden, die er tragen kann. Vielleicht erinnern wir uns daran, wenn wieder mal so eine kalte Reifnacht in unserem Leben kommt. Manchmal ist das ja nicht nur eine Nacht, sondern sind das vielleicht Wochen oder auch Monate oder es können auch Jahre sein, dass diese kalten Reifnächte zu unserem Leben gehören, um Stabilität zu erzeugen, damit wir Frucht bringen in unserem Leben, damit Gott uns vielleicht gebrauchen kann zum Segen für andere Menschen, die schwach sind, damit wir sie tragen können, weil wir in der Krise erlebt haben, wie Gott uns trägt und wie er uns stark macht. Und ich komme zum letzten Punkt. Die Krise kann der Ort einer neuen, intensiven Gottesbegegnung sein. Ich frage mich, ob Krisen nicht so Zeiten sind, wo Gott unser Leben auf den Kopf stellt, uns in die Enge führt und uns auch gewohnte Sicherheiten nimmt, auf die wir bauen, um das abzuschneiden, was mich zurückhält, um das freizulegen, was Gott in mir angelegt hat, was dazu dient, dass ich mit meinem Leben ihn ehre und ihm gehöre. Das, was wirklich Wert hat in meinem Leben. In der Krise ist es doch so, dass offenbar wird, worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe. Wenn ich plötzlich meine gewohnte Sicherheit verliere, wenn mir sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann zeigt es sich, wie viel ich von mir selbst erwarte, was ich mir selbst noch zutraue, wie viel ich meinen eigenen Kräften vertraue oder inwieweit mein Vertrauen auf Gott vorhanden ist oder wie stark mein Vertrauen auf Gott ist. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus, dieses bedingungslose Vertrauen von unschätzbarem Wert ist. Es ist ein großer Unterschied, wenn man in der Krise weiß, da ist ein Vater im Himmel, der mich sieht und liebt und trägt, dem nichts entgeht. Er weiß, was er tut. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dieser Bibeltext in Römer 8, Vers 35 bis 39, einige Auszüge daraus, das ist für mich so, ja, fast, das sind für mich ganz starke Aussagen, vielleicht mit die stärksten Aussagen im Neuen Testament. Da schreibt der Apostel Paulus, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. So etwas kann jemand sagen, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, der weiß, dass er Gott vertrauen kann. Ich war einmal mit einer Reisegruppe unterwegs im Westen der USA, im Bundesstaat Oregon. Dort gibt es die Redwoods, ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war, ein riesiges Waldgebiet mit roten Zedern. Und das Besondere ist, dass die Redwoods, alles, das sind so riesige Bäume mit mehreren Metern Durchmesser, da steht so ein Riesenbaum neben dem anderen, total beeindruckend. Die Amerikaner sind ja so ein bisschen crazy, verrückt. Die haben dann so manche Bäume ausgehöhlt, da kann man mit dem Auto durchfahren. Oder man hat dort solche Teeläden oder Souvenirläden in so einen Baum eingebaut und lauter solche verrückten Sachen. Und da gab es einen Baum, man hat unterschiedlichen Bäumen verschiedene Namen gegeben. Und ein Baum stand dort, den nannte man den unvergänglichen Baum. Der unvergängliche Baum. Man hat diesem Baum deshalb den Namen gegeben, weil er schon so viele Krisen in seinem Leben erlebt hat und trotzdem da noch steht und vor sich hin blüht und wächst. Man hat früher versucht, diesen Baum zu fällen und man sieht diese Spuren der Axt unten am Baum. Und weil dieser Baum so groß ist und das Holz so hart ist, ist es einfach nicht gelungen. Und später war ein Waldbrand in diesem Gebiet und man sieht, dass dieser Baum auch davon betroffen war. Die ganze eine Seite war die Rinde weg, war dieser Baum verbrannt. Und zu guter Letzt ist auch noch ein Blitz eingeschlagen in diesen Baum. Und auch diese Spuren waren deutlich zu sehen. Und trotzdem blühte dieser Baum vor sich hin. Woran liegt das? Die Zeder nimmt die Nahrung in der Mitte des Stammes an. Also anders als unsere bekannten Bäume unter der Rinde. Wenn die Rinde verletzt ist, dann stirbt oft auch der Baum. Und somit überlebt dieser Baum, weil er einfach den Zugang zur Quelle hat, zur Nahrung, obwohl die Rinde verletzt ist. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, das übrigens auch die Bibel benutzt, für Christen, für Menschen, die auf Gott vertrauen. Auch sie werden nicht von Krisen verschont. Sie erleben sehr, sehr Schweres. Sie müssen auch oft durchs Feuer gehen. Und man sieht die Spuren in ihrem Leben. Sie haben diese Verletzungen, sie haben diese Wunden. Und doch leben sie und blühen sie. Und dieses Bild, genau dieses Bild, gebraucht der Psalmist. Das steht im Psalm 92. Die Gottesfürchtigen werden wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Und es ist interessant, ich kenne eine ganze Reihe älterer Menschen zum Beispiel, und vielleicht ihr auch, sie auch, die haben so viel Schweres in ihrem Leben erlebt, unglaublich Schweres. Und genau das trifft auf sie zu. Selbst im hohen Alter blühen sie und bringen Frucht. Und vor allen Dingen, sie loben Gott und sagen, Gott macht keine Fehler. Gott hat mich durchgetragen. Ich vertraue auf ihn in alle Ewigkeit. Wie können wir das so erleben, dass aus unserer Krise Glück wird? Wenn wir in der Krise Gott begegnen, wenn wir getröstet werden, wenn wir Hilfe erfahren, wenn wir getragen werden. Und es beginnt oft mit dem Gebet. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich weiß noch, wie ich in einer persönlichen Krise war. Wir hatten, als unsere Kinder so klein waren, eine richtig dicke Ehekrise. Und da war so vieles, ich hatte auch eine Glaubenskrise und so weiter. Ich weiß noch, wie ich abends, bevor ich zu Bett ging, dann immer Richtung Wald ging und dann habe ich zu Gott geschrien. Ich habe damals mit Gott gesprochen und zu ihm geschrien, wie ich das vorher noch nie getan habe. Und das habe ich immer wieder getan, weil einfach die Not so groß war und weil ich keine Antwort hatte, weil es keinen Ausweg gab. Und dann hat Gott eingegriffen und hat etwas neu gemacht und hat etwas Neues geschenkt. Aber es gibt auch aus der Krise nicht immer einen Ausweg. Auch hier bei uns nicht. Vor 3 Jahren starb meine Nichte an Krebs mit 32 Jahren und hatte ihr 2 Kinder zurückgelassen mit 5 und 7 Jahren. Das war dramatisch. Und das war so schwer. Noch am letzten Tag sagte ihre Tochter zu ihr: Mama, ich will nicht, dass du stirbst. Und sie war dann bereit, irgendwie loszulassen und zu gehen. Gott hatte ihr das geschenkt. Sie hatte in ihrem Haus so eine Klagemauer. Da waren ganz viele Bibelverse und Sprüche und Sachen, die ihr Mut gemacht hatten. Die hat sie da hingeklebt. Und dann ging sie nachher noch eine Woche ins Hospiz. Sie wusste, dass es natürlich dem Ende entgegengeht. Und dann hatte sie so ein Bibelwort, das ihr so wichtig war. Das hat sie mitgenommen. Selbst in dieser Situation zeigt dieses Bibelwort, wie der Glaube trägt. Und ich habe das mal hier mitgebracht. Das steht in Psalm 73. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das war ihre feste Zuversicht. Und Gott hatte sie bereit gemacht, loszulassen und ihm zu vertrauen. Sie sagte: Ich verstehe das zwar nicht, aber ich weiß, Gott hat etwas vor. Ich weiß, Gott hat etwas vor. Und sie war vorbereitet. Zum Schluss möchte ich ermutigen, dass wir so jetzt schon, auch wenn wir gesund sind und vielleicht wir brauchen keine Krise, um zu Gott zu kommen, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm alles anvertrauen, alles, was wir haben und was wir sind, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist. Er möchte unser Vertrauen und dann wird er uns führen, auch durch die Krise hindurch, bis zum ewigen Leben. Amen.